Es ist also ein potentes Land mit Möglichkeiten, mit riesiger Dynamik, ungeheure Diversität. Aber man sollte Indien in keiner Weise verharmlosen. Es ist ein mächtiger und es kommt darauf an, wer man ist. Unter anderem auch gefährlicher Player.
Märkte, Mächte, Emissionen. Zur Lage der Welt mit Adam Tooze.
Die Europäische Union und Indien haben ein Freihandelsabkommen vereinbart. Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bezeichnet es als die Mutter aller Deals. Mit der Einigung Ende Januar in Neu-Delhi ging es beiden Seiten aber auch um ein politisches Signal. In Zeiten, in denen die USA die bisherige Handelsordnung aufkündigen, sucht man neue, verlässliche Partner. Nur wenige Tage später vermeldete Donald Trump nun auch einen Deal mit Indiens Premier Modi. Hierzu gibt es bislang allerdings wenige Details. Allerdings soll sich laut Trump Indien unter anderem dazu verpflichtet haben, seine Rohölimporte aus Russland einzustellen. Dieser Forderung hatte sich Indien bisher zum Schutz der eigenen Interessen und seiner strategischen Unabhängigkeit zwischen den Großmächten verwehrt.
Energie spielt in Indiens internationalen Beziehungen eine bedeutsame Rolle. Ein Nuclear Deal über Atomenergie öffnete einst 2005 die Tür zu einer Annäherung zwischen Indien und den USA. Der große Nachbar China liefert heute einen Großteil der Technologie für Indiens rasche Übernahme von erneuerbaren Energien. Und wenn es nach Donald Trump geht, soll das Land nun US-Öl kaufen anstelle des russischen. Wirtschaftliche, geopolitische, energie- und klimapolitische Fragen sind also auch für Indien eng miteinander verwoben. Über diese Fragen sprechen wir jetzt mit Adam Tooze, Publizist und Wirtschaftshistoriker von der Columbia-Universität in New York. Ich bin Jörg Haas.
Mein Name ist Sarah Rippert.
Und das ist Märkte, Mächte, Emissionen mit Adam Tooze. Hallo Adam.
Hi.
Adam, vielleicht kannst du mal ein paar Worte zu Indien sagen, diesem sehr facettenreichen und großen Land. Was ist das für eines, mit dem die EU nun dieses Freihandelsabkommen abschließen will?
Ja, vor allem die Größe. Ich meine, es ist das größte Land nach der Bevölkerung der Welt mittlerweile. Hat China überholt, 1,45 Milliarden Menschen. Alle Besucher, die Indien jemals besucht haben, werden vermutlich auch den Eindruck haben. Ich meine, man hat es hier einfach mit Menschheit zu tun, in einer geballten, gedrängten, ungeheuren Dichte und Fülle und Diversität, wie vielleicht nirgendwo anders in der Welt. Ich kenne kein Land, das auf mich immer wieder bei mir einen solchen Eindruck hinterlässt. Es ist sehr jung, Durchschnittsalter 29 im Vergleich zu 46 in der Bundesrepublik. Das heißt, ein Drittel der Menschen dort sind unter 20. Es ist immer noch arm, weniger nach dem Bruttosozialprodukt mittlerweile als nach den Umständen des Lebens. Also 90% der Arbeitskräfte in Indien sind im informellen Bereich beschäftigt. Nach dem 4 Dollar pro Tag Maßstab gerechnet, ein Viertel der Bevölkerung noch arm. Das sind Daten, die sehr kontrovers sind, weil die indische Regierung natürlich behauptet, dass absolute Armut in Indien mittlerweile abgeschafft ist. Niemand, der dort gewesen ist, wird das glauben und die World Bank rechnet das auch anders. Es ist, man muss es offen sagen, in vielen Teilen ein sehr frauenfeindliches Land. Sieht man in den makroökonomischen Daten, hat unter anderem die geringste formelle Arbeitsmarktbeteiligung bei Frauen in der Welt. Es ist klimabedroht, vor allem durch extreme Hitze im Sommer und unmittelbar durch Luftverschmutzung in den großen Städten Delhi, Kolkata, Mumbai und viele andere gehören zu den dreckigsten Städten der Welt. Man kann die Luft förmlich sehen, selbst im Flughafen selbst, also innerhalb der Gebäude. Es ist sehr beeindruckend, wenn man das zum ersten Mal erlebt. Dementsprechend ein Verteidiger auch der Klimagerechtigkeit in den großen Klimakonferenzen, weil natürlich immer noch energiearm vom Verbrauch her pro Kopf, entsprechend auch seiner allgemeinen durchschnittlichen Armut. Historisch kohlebasiert, rund 80% der Stromproduktion in Indien ist nach wie vor fossil und davon die übergrößte Mehrheit kohlebasiert. Kohle wird zu Hause in Indien ausgegraben. Mittlerweile kommen aber die Erneuerbaren auch in Indien sehr stark. Die klassische Quelle ist Hydro. Man hat natürlich den Himalaya, weltberühmte und große Flüsse, aber Wind und Solar zunehmend machen ungefähr mittlerweile 10% aus. Und sie werden vorangetrieben durch die Kräfte der indischen Wirtschaft, die natürlich sehr im Kommen sind. Indien hat über das letzte Jahrzehnt die höchste durchschnittliche Wachstumsrate aller Wirtschaften der Welt. Es ist auch eine oligarchische Wirtschaft. Also es ist nicht nur eine Massenwirtschaft, sondern auch eine, die getragen wird von kräftigen Kapitalinteressen, die mittlerweile bis nach Europa und zwar auch nach Deutschland reichen. ArcelorMittal ist einer der weltweit größten Stahlproduzenten und jetzt höre ich, dass Jindal Steel ein Angebot gemacht hat für ThyssenKrupp. Das heißt also durchaus auch ein Global Player im Industriebereich. Demokratisch natürlich die größte funktionierende Demokratie der Welt, aber eben auch eine, die demonstriert, dass, man muss es sagen, rechtspopulistische Kräfte in modernen Demokratien ungeheure Anziehungskraft haben. Modis BJP ist, ja, man muss es sagen, die vermutlich erfolgreichste demokratische Kraft der Weltgeschichte, vereinigt auf sich 40% plus der Stimmen in der weltgrößten Demokratie. Zu vergleichen vielleicht mit Orbáns Ungarn, würde ich sagen. Ich bin davon etwas persönlich berührt, also Jörg auch, denke ich. So unsere Freunde in Delhi, das Think Tank CPA wurde geschlossen vom Modi-Regime und ich habe mehrere Graduate Students mit muslimischen Familiennamen, die nur unter Pseudonym in Social Media unterwegs sind, weil die Hetze, die sonst gegen sie und ihren Familien von Hindu-Nationalisten ausgelöst wird, gefährlich wäre. Nicht nur unerträglich, sondern gefährlich. Es ist also ein potentes Land mit Möglichkeiten, mit riesiger Dynamik, ungeheure Diversität. Aber man sollte Indien in keiner Weise verharmlosen. Es ist auch in der Geopolitik ein Land, das rigoros nationale Interessen, auch aus Prinzip, es ist ja natürlich immer ein postkoloniales Land, also ein Land, das natürlich die Geschichte der britischen imperialen Vormacht und auch Ausbeutung natürlich in seine moderne Geschichte auch sehr offensiv hineinträgt. Und das berechtigt gewisserweise einen, man muss es zum Teil sagen, zynischen Umgang in der Geopolitik. Also wie gesagt, ein welthistorischer Faktor im 21. Jahrhundert, aber man sollte Indien auf keinen Fall verharmlosen. Es ist ein mächtiger und es kommt darauf an, wer man ist, unter anderem auch gefährlicher Player.
Sprechen wir über das Freihandelsabkommen, das jetzt vereinbart wurde, noch nicht ratifiziert, aber doch auf der Ebene der Exekutive schon unterzeichnet. Was ist über dieses Abkommen bekannt und wie würdest du das eigentlich bewerten?
Ist natürlich nicht zufällig, dass das jetzt zustande kommt. Die Europäer und Inder reden seit den 2000er Jahren, 2006, 2007 ging das, glaube ich, los. Es war damals im Zuge der Runde um Doha herum, die dann auch gescheitert ist, unter anderem auch an dem Widerstand der Inder, an der weiteren Liberalisierung, vor allem im Agrarbereich. Jetzt kommt das zustande, fast 20 Jahre später. Warum? Unter anderem natürlich wegen Trump. Das ist jetzt also einer von vielen Versuchen, eine neue Ordnung mit variabler Geometrie aufzubauen. Ganz bewusst wurde auch von von der Leyen in Davos im unmittelbaren Zusammenhang damit genannt und in den folgenden Tagen dann auch kam es dann zu dieser Ankündigung. Ist natürlich ein großes Ding, denn die europäische Wirtschaft ist die Nummer 2 oder 3 der Welt, die indische ist die Nummer 4 oder 5. Wenn man die Bevölkerung zusammennimmt, kommt man auf locker 2 Milliarden Menschen. Das ist ein Riesending. Aber man muss sagen, mehr für die Zukunft als für die Gegenwart. Also Indien ist aufgrund seiner relativ bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnisse, um es mal so zu sagen, nicht der große Handelspartner Europas. Der gesamte Wert des Handels zwischen der EU und Indien ist 180 Milliarden Euro, was natürlich nicht nichts ist, aber nicht zu vergleichen mit den Handelsflüssen innerhalb des nordatlantischen Raums oder mit China. Die Konzessionen, die Europa erreicht hat, sind nennenswert. Ich bin einigermaßen erstaunt, ehrlich gesagt. Vor allem im Automobilbereich sollen die Zölle erheblich gesenkt werden. Auch im landwirtschaftlichen Bereich, das für die Inder sonst hochsensibel ist, wurden Konzessionen gemacht. Man muss es sagen, vor allem bei alkoholischen Getränken. Auf der anderen Seite wird, glaube ich, unterschätzt, inwieweit das für Indien Gewinn bringen könnte. Also die Rechnung für den Textilbereich, wo Zölle wirklich im Grunde entfernt werden sollen, belaufen sich auf einige Millionen Arbeitsplätze, die man sich davon verspricht. Indiens Arbeitsmarkt ist massiv überbelegt mit jungen Arbeitskräften, die dringend Jobs brauchen, was von der Kommission, selbst auf der Kommission-Webseite nicht genannt wird. Aber ich stelle fest, das ist ein zentrales Thema, was auch über 20 Jahre ein zentrales Thema gewesen ist, nämlich den Zugang für hochausgebildete indische Arbeitskräfte, sogenannte Professionals, also IT-Leute, so weiter und so fort, zu dem europäischen Arbeitsmarkt, was in den 2010er Jahren zum Zusammenbruch der Diskussion führte, wird jetzt wohl in einem regulären Migrationsprozess mit Visum geregelt werden. Und das kann man aufgrund amerikanischer Erfahrungen nicht unterschätzen als treibender Faktor der Entwicklung. Also was Indien hat, sind unglaublich viele Menschen. Ein Teil davon ist sehr, sehr gut ausgebildet. Sie wollen die Welt entdecken und sie wollen für sich die Möglichkeiten ausloten. Und sie tun es in sehr, sehr dynamischer Weise in Amerika mittlerweile. Im IT-Bereich sind Inder viel, viel prominenter als Chinesen. Und da kann man sich, glaube ich, einiges von versprechen in näherer Zukunft. Da sollte man sich drauf gefasst machen auch in Europa. Da sollte es nicht zur Überraschung kommen. Denn so wie ich das sehe, wird dieses Paket vor allem präsentiert als, sagen wir mal, handelspolitisch. Und das Entscheidende könnte im Grunde diese arbeitsmarktpolitischen Dinge sein. Bei Indien muss man sagen, es geht mehr um die Zukunft als um die Gegenwart. Konkret für Europa eine Verdoppelung des Handels, des Exports bis 2030, dann beläuft sich das auf weniger als 200 Milliarden Euro. Also das ist jetzt nicht das große Ding. Aber die weitere Verflechtung der Wirtschaften ist durchaus historisch signifikant.
Du hast jetzt viel genannt, was das Abkommen beinhaltet. Gleichzeitig aber finde ich es auch lohnenswert zu schauen, was es eben nicht beinhaltet. Es reiht sich ja in eine lange Tradition von Freihandelsabkommen. Gleichzeitig hat es aber ein paar Elemente, wofür diese auch vielerseits kritisiert wurden, ja nicht mit drin. Also ne, zum Beispiel diese privaten Schiedsgerichte, die ja sehr kritisch gesehen wurden, weil sie halt Investoren und Unternehmen sehr viel Macht einräumen, dann auch gegen Staaten zu klagen. Aber auch Themen wie Dekarbonisierung, Investitionen. Also es ist kein Investitionsabkommen. Ich finde, das ist auch wichtig festzuhalten. Es geht primär darum, Zölle zu senken, die zum Teil extrem hoch sind zwischen Indien und der EU, also über 100%. In der Hinsicht, glaube ich, kann das praktisch die Verbesserung im Bereich Handel auf jeden Fall erreichen, die du erwähnt hast. Aber gleichzeitig berührt es natürlich auch viele Bereiche, die für die EU eigentlich gerade sehr wichtig sind, nicht. Also digitale Souveränität, Dekarbonisierung, Elektrotech so ein bisschen, aber auch nicht sehr umfangreich. Also ich glaube, man muss schon auch sehr stark sehen, dass es primär ein geopolitisches und außenpolitisches Signal ist, was damit versucht wurde, auch zu senden von beiden Seiten, weil es natürlich auch sehr stark das Interesse gibt, sich unabhängiger zu machen von den USA, von China, weil beide da natürlich eine riesige Abhängigkeit haben.
Ja, könnte man ja auch so formulieren, dass Indien ein klassischer Fall eines protektionistischen Entwicklungslandes ist. Und es ist ja auch nicht weiter erstaunlich bei dieser Bevölkerungszahl und der Sorge um Arbeitsplätze und es geht darum, das abzubauen. Ja, ich würde dir recht geben. Ich meine, das ist ja das, was auch Carney vorgeschlagen hat. Genau solche Deals. Also jetzt nicht gewisserweise immer den Goldstandard probieren, sondern einfach zu sagen, okay, was können wir machen mit wem? Möglichst viel, möglichst schnell, möglichst breit, aber eben nicht unbedingt sehr tief. Und ich würde sagen, dies ist ein solches Abkommen. Breit, schnell, groß, aber eben nicht sehr tief. Wie du sagst, es betrifft viel, viele Bereiche nicht. Von der außenpolitischen Seite her ist es natürlich wichtig einfach, dass die EU Aktionsfähigkeit zeigt, aber das muss ja noch ratifiziert werden. Wir sehen ja, was mit Mercosur läuft, jetzt immer noch. Viel sollte man sich, glaube ich, außenpolitisch davon nicht versprechen, denn Indien ist ein Player, bei dem alles nicht gekoppelt ist in der Weise, wie es vielleicht sich die Europäer wünschen würden. Also Indien ist vor allem ein unabhängiger Souverän, der dann eben auch entsprechend souverän entscheidet. Und außenpolitisch, was ist für die Europäer vorrangig interessant, ist irgendwelche Gesten gegenüber Amerika, also Unabhängigkeit zeigen, sagen wir mal. Und auf der anderen Seite konkret ist das zentrale Problem Ukraine. Und da steht natürlich Indien auf der ganz anderen Seite, weil es seit dem Kalten Krieg, seit der Unabhängigkeit, natürlich eine special relationship, eine ganz besondere Beziehung zu Moskau hat. Und daran wird das, glaube ich, nichts ändern. Und in diesem Sinne muss man dieses Deal, glaube ich, wirklich in diese Carney-Ecke der variablen Geometrie angeordnet sehen. Breit, weit, schnell, groß, aber eben nicht sehr tief.
Ja, lass uns da vielleicht gerade dieses Thema Außenpolitik noch ein bisschen vertiefen. Indien ist ja wirklich, finde ich, ein nicht so recht einzuordnender Player. Also in dieser üblichen Ost-West-Geometrie passt Indien nicht richtig rein. Kannst du uns einfach mal so ein bisschen die Koordinaten der indischen Außenpolitik und vielleicht die zentralen Interessen beschreiben?
Tatsächlich, man braucht da eine gewisse Neuorientierung. Ich meine, vor allem ist natürlich Indien ein Land von kontinentaler oder subkontinentaler Größe. Und da geht es vor allem in allererster Linie um seine unmittelbare Nachbarschaft und um den inneren Zusammenhang. Das ist nicht anders wie bei China oder den Vereinigten Staaten, also Monroe Doctrine oder sagen wir South China Sea oder sowas. Im indischen Fall, also wo das indische Militär ist, ist Jammu und Kashmir Grenze zu Pakistan. Jammu und Kashmir ist ja dieser umstrittene Bereich. Das muss man sich ein bisschen, glaube ich, wie Westjordanland vorstellen. 13 Millionen Einwohner und manche Berechnungen der indischen Sicherheitskräfte dort kommen auf 900.000 Mann. Also das ist, was weiß ich, mehr als in der Grundschulklasse in Sachen Schüler-zu-Lehrer-Verhältnissen. Das ist ein hochmilitarisierter Bereich. Vor allem geht es Indien in seiner Außenpolitik ja um seine unmittelbare Nachbarschaft. Verhältnis zu Pakistan, Verhältnis zu Bangladesch, zu Sri Lanka und das alles vermittelt über das Verhältnis zu China. Das ist die absolut kritische Frage. Dann gibt es über Pakistan natürlich die Erweiterung in Richtung Golf. Ich meine, der Indische Ozean schafft ja eine Geopolitik, eine geoökonomische Verbindung, die man wirklich erst einschätzen kann, wenn man dort ist. Also was weiß ich, in den Golfstaaten. Du siehst auf einmal, wie dominant der South Asian Anteil an den Arbeitskräften dort ist. Also das ist eine verlängerte Werkbank gewisserweise oder eine verlängerte Hotelküche Indiens in den Golfstaaten. Und aus der saudi-pakistanischen Achse ergibt sich dann für Indien zwingend, man spricht über eine Achse Moskau, Delhi, Abu Dhabi, also zu den Emiraten hin, weil sich die Saudis und die Emirate ja neuerdings verkracht haben. Solche Einordnungen sind, glaube ich, für die indische Politik absolut entscheidend. Und wie du sagst, ja, es geht auf die Non-Aligned-Movement der 50er Jahre zurück, also das fundamentale Interesse Indiens als ein Riesenteil der Weltbevölkerung, als eines der ältesten Kulturnationen der Welt, einen eigenen Weg zu bestimmen, der nicht durch die Polaritäten des Kalten Krieges bestimmt wird und erst recht nicht durch diese lauwarme, aufgewärmte Vorstellung über, was weiß ich, regelbasierte Welt und all dieses Gerede aus dem Westen, das interessiert die nicht. Wenn man in New Delhi in Politik, also im Think-Tank-Bereich unterwegs ist, ist es sehr frappierend, wie hart dort der Realismus ausgeprägt ist, als Ideologie geradezu, des eigenen Interesses, als wirklich das zentrale bestimmende Faktor. Also das Wenigste, was man von ihnen sagen kann, ist, sie sind nicht sehr heuchlerisch in ihrem Umgang mit internationalen Regeln. Das ist wirklich ein Primat des nationalen Interesses, das zunächst, sagen wir mal, säkulär vorgestellt wird, aber je tiefer wir in das Zeitalter des BJPs hineingehen, desto klarer ist es, dass es wirklich diese Kulturnation des Hinduismus ist, das verteidigt werden muss gegen Feinde, die vor allem muslimisch sind. Und das ist eine zentrale Ausprägung der Politik nach innen, weil es ja eine riesige muslimische Minderheit gibt, aber eben vor allem auch gegen Pakistan. Und jetzt ist natürlich Bangladesch auch im Spiel, weil die vormalige Regierung ja tendenziell säkulär war und autoritär. Und jetzt ist durch die Bangladeschi-Revolution natürlich die Frage wieder eröffnet, okay, wie orientiert sich Bangladesch? Und das ist für die Inder natürlich von vorrangigem Interesse. Sri Lanka, krisenfrei, fiel in der Debatte vor einigen Jahren, interessiert die Inder vorzüglich, seitdem die Tamil-Bewegung unterdrückt worden ist, weil es als Einfallstor für die Chinesen gedeutet wird. Man darf nicht unterschätzen, wie einflussreich mittlerweile indische Policy Intellectuals in der Welt sind. Man kennt das natürlich aus den Humanwissenschaften, Geisteswissenschaften. Die gesamte postkoloniale Theorie ist ja unter anderem sehr, sehr indisch beeinflusst. Aber die These zum Beispiel des chinesischen Schuldenimperialismus wurde von einem Think Tank in Nordindien gekocht, das über Sri Lanka besorgt war und im Bay of Bengal, gerade in diesem Bereich, also nicht nur im Indischen Ozean insgesamt, sondern gerade dort gewisserweise indische Vorherrschaft behaupten wollte, das haben dann natürlich amerikanische Thinktanks, wo natürlich auch die indische Diaspora mittlerweile sehr, sehr wichtig ist, sehr, sehr schnell aufgenommen. Und dann hatten wir es alle in der ganzen Welt mit diesem Meme zu tun. One Belt, One Road, BRI ist chinesischer Imperialismus. Ich will natürlich nicht leugnen, dass die Chinesen geopolitische Interessen haben, ist klar. Aber als Interpretation von One Belt, One Road und deutsche Thinktanks haben da sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Es hat einige Jahre gebraucht, um festzustellen, dass da letztendlich nicht so viel chinesische Strategie dahinter steckte. Aber diese Deutung auf indischer Seite, wie gesagt, man darf den Machtanspruch, die Dynamiken der indischen Politik, man darf sie nicht unterschätzen. Das ist kein harmloser Player. Ich meine, sie führen ja auch Kriege regelmäßig. Nicht sehr erfolgreich, aber dann doch regelmäßig. Das ist Teil der indischen Politik.
Du hattest es anfangs schon erwähnt, für Indien ist auch das Thema Energie und Klima ein sehr wichtiges. Denn es ist eben im Durchschnitt immer noch ein vergleichsweise armes Land mit niedrigen Pro-Kopf-Emissionen. Und es ist auch sehr verwundbar gegenüber dem Klimawandel, ne, Dürre, Hitzeperioden und so weiter. Aber gleichzeitig ist es eben auch extrem bevölkerungsreich und damit auch keine vernachlässigbare Größe, weil letzten Endes die Klimakrise sich vor allem an diesen aufstrebenden Schwellenländern entscheidet. Daher, also wie würdest du Indien global in der Klimapolitik, aber auch an sich als Einzelplayer einordnen? Wie positionieren sie sich innerhalb dieses Spannungsverhältnisses?
Man möchte sagen, es gibt vielleicht drei Phasen der indischen Klimapolitik, um ein ganz komplexes Thema krude zusammenzufassen. Und wir haben ja alle gute Freunde in diesem Bereich in Indien, die dort ungeheuer fit sind. Die erste Phase wäre die klassische Phase, sagen wir mal, von Rio 92, Berlin, erstes COP und Kyoto, 90er Jahre also, wo Indien wirklich der Global South Player, G77 Player par excellence war. Also wirklich auch das Think Tank dieser Gruppe. Und es kam ja gerade aus von indischen Think Tanks. Sie haben die Klimagerechtigkeitsproblematik wirklich am prägnantesten formuliert und hatten damals die Chinesen als Alliierten. Und da ging es natürlich darum, erstmal Common Differentiated Responsibility, also zu sichern, dass es die reichen Länder sind, die die Umstellung machen, die die Energiewende einleiten, die die Kosten bezahlen. Tendenziell dachte man natürlich auch an Reparationen, Loss and Damage und all das. Also das ist die zentrale indische Politik. In den 2000ern ist ihr Problem, dass die Chinesen ja da nicht so ohne weiteres mehr einzufangen sind, weil Chinas Wachstum so explosiv ist und so dreckig, dass sich die G77-Gruppe zunehmend spaltet. Und Indiens Wachstum fängt auch an und die Amerikaner versuchen sie ja geradezu zu ködern mit einer energiepolitischen Einsatz. Wir werden vielleicht mehr darüber reden zu Bush-Zeiten, gerade auch im atomaren Bereich. Und man könnte sagen, eines der wirklich großen Bewegungen in der Weltklimapolitik seit den 2010er Jahren, also die erste ist, dass China sich gewisserweise auf einen Deal mit dem Westen eingelassen hat. Die andere große Bewegung ist Richtung Glasgow 2021, dass Indien seine G77 Common Differentiated Responsibility Blockade aufgegeben hat und auch gewisserweise in den Klimaclub hineingestiegen ist und jetzt auch anerkennt, dass für Indien dieses Problem auch eine Verantwortung darstellt. Angesichts seiner Pro-Kopf-Emissionen ist das natürlich eine absolute Zumutung. Eine Zumutung, die historisch bedingt ist durch die Emissionen des Westens. Aber für die Zukunft ist Indien ein wichtiger Faktor als die gesamte EU. Und das verstehen sie mittlerweile. Und das Entscheidende ist, und vielleicht könnte man das als vierte Phase, und alle indische Kollegen sagen, das kommt uns einfach nicht mit Klima, kommt uns nicht mit Energiewende, geschweige denn den englischen Begriff Transition, weil wir machen keine Transition. Was wir einfach brauchen, ist mehr Energie. Full stop. Für Menschen in Indien mehr Energie. Und das Entscheidende in den 2020er Jahren ist, dass wir das nicht nur sauber bekommen, sondern billiger in Form von Solar und Wind. Und damit verändert sich das Problem komplett. Und man sieht das bei Modi zum Beispiel, der immer so einen ökologischen Hauch hatte. Der ist ja so ein rechter ökologischer Fundamentalist, auch in den Gujarat-Zeiten schon. Aber in den 2010er Jahren ist er auf einmal der Mann der Solarenergie. Ich meine, Indien ist einfach ein Sonnenland und das macht Sinn. Und so hat man ihn in Paris 2015 geködert, indem man ihm sagte, okay, jetzt bist du der Mann für Solar. Und das war so eine französisch-indische Kombination. Und das gefällt ihm natürlich. Ich meine, das Faszinierende an den Indern ist, dass sie nie Leugnung gemacht haben. Ich meine, sie hätten ja alles dazu. Ich meine, sie verleugnen ja die westliche Wissenschaft, obwohl natürlich nicht tatsächlich, für die indischen Unis super sind und die Technical Institutes. Aber ich meine, die Hindutva-Ideologie ist ja wirklich kulturell, identitär, verleugnet den Westen. Aber bei Klima haben sie das nie wirklich gemacht. Und das ist wirklich interessant, auch Modi nicht. Und stattdessen will er gewisserweise der Sonnenkönig sein. Damit hat man ihn geködert. Aber im Grunde geht es in Indien, ist ja auch vollkommen vernünftig, dass es in erster Linie nicht um das Abschalten von irgendwas geht. Und die Europäer haben sich ja wirklich denkbar dumm angestellt in diesen ganzen Gasgeschichten in einem Land wie Indien, wo es wirklich um Entwicklung geht. Und das Angebot muss sein, sauber zu entwickeln. Dass alle einfach erstmal Strom bekommen, das ist ja eine Sache. Jedes Dorf in Indien, sagt das BJP mindestens, hat Strom. Und wenn man die Verteilung von Smartphones sich ansieht in Indien, wo ja praktisch alle Menschen mittlerweile ein Smartphone haben, was ja wirklich erstaunlich ist für Menschen unserer Generation, muss es wohl Strom geben, denn sonst könnte man ja die Dinge nicht laden. Das heißt, entweder sie machen die über Generatoren oder sie machen das über Netz. Jedenfalls, der Strom ist mittlerweile da in allen Dörfern Indiens und das ist die erste Errungenschaft erstmal und dann muss man halt gucken, wie man das möglichst sauber macht. Aber angesichts des Pro-Kopf-Konsums ist es wirklich obszön geradezu, da zu pingelig zu gucken, wie die Zusammensetzung ihrer Emissionen sind. Also ich sitze hier in New York bei 11 Grad minus und mein Gebäude, ich meine, es zieht hier. Also ich weiß, wie viel Strom einfach verpufft. Da über indischen Stromkonsum zu lästern, wäre einfach ein Ding der Obszönität.
Es ist natürlich auch interessant, dass der Versuch, mit Indien eine sogenannte Just Energy Transition Partnership, JETP, zu verhandeln, dann ja auch glorios gescheitert ist.
Ja.
Weil es eben da auch um sozusagen Kohleausstieg ging als Thema und darüber haben die Inder nicht mit sich reden lassen.
Wollen sie nicht. Das ist ja auch dieses Ding, das Asian Anthropocene. Ich sag's mal einfach so plump. Also die linke Kapitalismuskritik, die sagt, okay, Klima ist letztendlich ein Ding des Kapitalismus, unterschätzt, inwieweit Indien als Entwicklungsland, als postkoloniales Entwicklungsland auch emotional mit seinen eigenen Kraftwerken eine Verbindung eingegangen ist. Also die Leute wollen die indische Kohle nicht einfach abgeben. Das ist ein bisschen wie Öl in Mexiko oder Venezuela. Nicht anders als Verbrennermotoren in Baden-Württemberg. Es gehören einfach zur nationalen Identität. Man macht halt Maschinenbau und die Inder verbrennen Kohle. Man kann nicht einfach jetzt vor allem nicht aus dem Westen kommen und sagen, nee, das macht ihr jetzt nicht mehr, das ist böse, sonst kriegt ihr kein Geld. Das wird nicht funktionieren als diplomatischer Ansatz. Was aber sehr gut läuft, ist, hey, wir haben jetzt schrottbillige und zuverlässige Solarpaneele, die wir auch noch mit Batterien unterstützen können. Das ist natürlich ein Renner.
Kürzlich hatte das ja auch eine Studie des britischen Thinktanks Ember mit aufgegriffen. Die haben sich nämlich im Vergleich das Pro-Kopf-BIP von China und Indien angeschaut und dabei festgestellt, dass Indien eigentlich, was die Energiewende angeht, deutlich weiter ist, als China zu dem Zeitpunkt damals war. Indien ist deutlich schneller, was die Elektrifizierung angeht und den Ausbau der Erneuerbaren und könnte dadurch, so ihre These, einen zu starken Fokus auf die fossilen Energien überspringen und direkt stärker in die Energiewende investieren. Kannst du uns das einmal näher erläutern, worum geht es dabei genau?
Das ist wirklich zu empfehlen, das sollten sich alle angucken, diese Ember-Berichte im Moment. Beschreiben uns die Energiewende als globales Ereignis in einer Weise, die neu ist, meiner Meinung nach. Also das haben wir in dieser Form noch nie gesehen. Ja, du hast vollkommen recht, Sarah, darum geht es. Es ist im Grunde eine Frage des Timings. Also wann findet deine Entwicklung statt und welche technologischen Möglichkeiten stehen zur Verfügung und zu welchem Preis in dem Moment, in dem du gewisse Hürden überschreitest? Also man macht das am Bruttosozialprodukt pro Kopf fest und fragt, okay, in diesem Moment, wenn du $2,500 pro Kopf überschreitest, was ist die billigste Energiequelle? Und als China Anfang der 2000er Jahre diese Hürden überschritt, war klar, Kohle ist billiger, Batterien sind unerschwinglich, Elektroautos gibt es nicht, Solar gibt es auch nicht in der modernen Form. Also okay, schreiten wir zur Kohle und verfolgen diesen Pfad. Und die Weltveränderung in den letzten 20 Jahren danach, unter anderem natürlich durch die Technologieförderung in Europa, aber vor allem durch, man muss es sagen, eine Revolution in den erneuerbaren Energien, die in China stattgefunden hat in den letzten 10 Jahren und vor allem wirklich massiv in den letzten 5, gibt Ländern wie Indien eine ganz andere Entwicklungsmöglichkeit. Das heißt, sie müssen diesen langen Weg gewisserweise durch Kohle, Gas, Öl nicht machen, sondern können jetzt unmittelbar umschalten. Ich meine, Erneuerbaren ist so alter europäischer Ökodiskurs. Im Grunde ist der chinesische Begriff New Energies bestechender. Man kann einfach umsteigen auf diese neuen Energiequellen und man tut es nicht aus Rücksicht auf Klima. Also die Inder interessieren sich sehr wenig dafür. Luftverschmutzung ja, das war ja auch bei den Chinesen absolut entscheidend. Denn du kannst ja in den Großstädten Asiens im Sommer und im Winter schlecht leben. Also du kannst ja nicht nach außen gehen, du musst ständig Maske tragen. Also Luftverschmutzung und einfach ökonomische Anreize sind einfach vollkommen anders gesetzt in dieser Generation. Und Indien ist so wichtig, weil es so riesig ist und weil es so schnell wächst. Pakistan nebenan ist auch groß, wächst aber kaum. Afrikanische Länder sind auch groß, wachsen aber auch verhältnismäßig zu Indien nicht so schnell und haben nicht die gleiche Kapitalkraft. Und die Inder können wirklich chinesische Technologien importieren, was sie natürlich tun, bisschen wie die Europäer, aber wirklich mit noch weniger Rückhalt. Und dann in wirklich großen Mengen auch installieren und ans Netz anschließen. Sie haben mittlerweile große Probleme mit dem Netzanschluss, aber sie machen Fortschritte. Und das ist das Entscheidende. Und das Ergebnis ist, es kann wirklich sein, dass letztes Jahr 2025 das Peak war für Kohlekonsum in China und Indien. Also wir sollten uns keine so großen Hoffnungen machen, dass das wirklich ist. Aber es kann sein, dass wir jetzt das Jahr den Höhepunkt des Kohleverbrauchs in den zwei größten Ländern und entscheidenden Ländern der Zukunft erlebt haben. Und das wäre natürlich sehr, sehr dramatisch für die Energiewende. Und man muss es sagen, es ist ein Effekt der chinesischen Technologie. Also die Technik wird in Indien installiert und wird zum Teil mittlerweile auch dort gebaut. Aber die Technologie kommt aus China und es ist ein Ergebnis der Technikpolitik Chinas der letzten 20 Jahre, aber vor allem die Erfolge in der Industrie dort seit den letzten 10.
Gibt es irgendetwas, was Deutschland oder Europa tun könnte, um Indien in dieser eher klimafreundlichen, in dieser New Energy Entwicklung zu unterstützen? Oder umgekehrt, was könnten wir von Ihnen bekommen? Was wäre drin für uns in der Beziehung?
Diese Formulierung mag ich. Das mit Entwicklungspolitik und so, das sollten wir parken. Für Indien ist das nicht mehr das Thema. Nicht, weil es nicht viele arme Menschen in Indien gibt, sondern das muss einfach vorrangig das Interesse des indischen Nationalstaates sein. Man kann natürlich und sollte die Rahmenbedingungen schaffen, die in die richtige Richtung weisen. Und Zollpolitik für billige indische Exporte ist natürlich eine Richtung. Arbeitskraftpolitik. Ich bin da ehrlich gesagt für Tough Love. Ich würde also bei CBAM nicht zurückweichen. CBAM ist Carbon Border Adjustment Mechanism. Das ist die logische Konsequenz aus der Tatsache, dass die Europäer als Erste mit der Carbonbepreisung ernst gemacht haben. Man kann darin nicht rumkritisieren. Die Europäer machen damit ernst. Wir wissen, dass indische Stahlindustrien durchaus in allen Märkten unterwegs sind, natürlich auch vorrangig in Europa. Das heißt, die haben das drauf, wenn sie wollen. Und man sollte da also keine Konzession machen, obwohl das ein Stein des Anstoßes ist. Da sollte, glaube ich, Europa hart sein. Das Angebot, das man machen sollte, ist okay. Woran wir alle interessiert sind, sind saubere Investitionen. Wir wollen alle zum grünen Stahl kommen. Lass uns also darüber reden, wie wir möglichst schnell die großen indischen Stahlkonzerne zu grünen Stahlproduzenten machen. Und da könnte man über verschiedene Formen der Subventionen reden, die gar nicht mal äußere wären in diesem Fall, weil die indischen Stahlakteure in Europa präsent sind. Das heißt, eine In diesem Sinne sagen wir mal, nationenoffene grüne Stahlförderung wäre ein Angebot.
Vielleicht nochmal kurz zu CBAM. Also ich finde, worüber man ja schon nachdenken könnte, ist, dass die EU eben versucht, Schwellen und auch speziell Entwicklungsländer dabei zu unterstützen, dass sie eben selber eine Kohlenstoffbepreisung einführen. National. Weil das ist natürlich schon für viele ja auch ein Problem einfach vom Capacity Building, ne? Da müssen erstmal die Datenbanken entstehen, dass eben die EU hilft, dass die Länder sich auf den Weg machen, aber grundsätzlich trotzdem darauf insistiert, dass CBAM halt so, wie es jetzt gedacht ist, auch kommt.
Fände ich auch sehr weiterführend, ja. Das ist ja auch die Politik, die die EU gegen China konsequent verfolgt hat und auch daran festhalten sollte. China baut ja sein ETS-System progressiv aus. Es ist natürlich zunächst sehr locker angesetzt. Das war ja auch in Europa der Fall. Es braucht ja seine Zeit der Umstellung. Also dieses neoliberale, entpolitisierte Modell ist dann in der Praxis ein riesiges Politikum und durchaus schwierig einzuführen. Das wird auch im indischen Fall der Fall sein. Aber man muss ja wirklich konkret fragen, wer stößt was aus in Indien? Und es sind die großen Zementhersteller und die großen Stahlproduzenten. Und das sind Firmen, die global unterwegs sind. Und Mittal Arcelor als Firma aus der Entwicklungswelt zu betrachten, ist einfach zynisch. Das ist absurd. Das ist ein globaler Player mit oligarchischen Finanzinteressen gekoppelt, der auch als solches behandelt werden sollte. Und das müsste kein Problem sein. Das sind ja ungeheuer sophisticated Player. Die werden natürlich erstmal viel Furore machen und werden auch nationalistische Interessen darum mobilisieren. Und man sollte dann einfach insistieren und weitermachen. Zement und Stahl, das sind absolut kritische Probleme. Und da könnte man wirklich, glaube ich, auch mit Indien konstruktiv ins Geschäft kommen. Und was man sonst wirklich sich überlegen muss, ist natürlich, ob Indien für die Diversifizierung des Imports von Solarpaneelen und Modulen und Batterien auch in Frage kommt längerfristig für Europa. Denn im Moment hat man ja eine extreme Abhängigkeit von China, wie alle anderen auch. Die Amerikaner, insofern sie überhaupt importieren, tun es über Umwege und das sind im Grunde dann auch chinesische Produzenten. Indien ist eines der wenigen Länder, die wirklich im sehr großen Ausmaß jetzt Kapazität ausbauen. Und das sollte man unterstützen, die Nachfrage zu sichern. Und das fände ich auch ein sehr konstruktiver Ansatz, zu sagen, okay, wir sind da, wir kaufen x Gigawatt als feste Kunden. Wenn ihr auch in Europa importieren wollt, ist das auch gut. Also solche Kombinationen fände ich sehr gewinnbringend. Also die indische Industriepolitik in dieser Form zu unterstützen. Ist eine Richtung. Im Moment muss man sich keine Illusionen machen, sind die Inder genauso abhängig wie alle anderen von der zugrunde liegenden chinesischen Technologie. Aber über Umwege ist anders als direkter Import aus China. Man muss sich natürlich fragen, was die Logik ist. Also gerade bei den Solarpanelen, nicht bei Batterien, aber Solarpanelen haben wir jetzt, und ich bin kein Freund dieses Begriffes, aber man muss wirklich sagen, wir haben überschüssige Kapazität bei den Solarpanelen. Das heißt, wir haben mehr Produktionskraft, als im Moment effektive Nachfrage da ist. Man könnte natürlich neue Nachfrage zaubern, aber im Moment ist keine zahlungskräftige Nachfrage für rund die Hälfte der gegenwärtigen Solarkapazität da. Und vielleicht sollte man sich weniger auf Kapazitätsausbau und mehr auf Nachfrage konzentrieren, um das aufzusaugen.
Lass uns abschließend nochmal über Donald Trump und seinen Deal mit Modi sprechen. Was wurde da vereinbart und was hat das mit Energie zu tun?
Ehrlich gesagt wissen wir es nicht. Das ist ja bei diesen Trump-Deals immer das Ding. Es wird einiges von der amerikanischen Seite behauptet und dann von der anderen Seite. Also klar scheint zu sein, dass die Amerikaner gemerkt haben, dass die Hochzollpolitik, die sie auf einmal gegen Indien fahren, ihren eigenen Interessen widerspricht. Katastrophal ist für die amerikanische geopolitische Aufstellung. Man hat sich ja wirklich an den Kopf gefasst. Also die Kultivierung der Beziehung zu Indien ist ja ein Anliegen einer gesamten Generation von amerikanischen Diplomatinnen. Seit den 2000er Jahren gilt Indien als demokratisches Gegengewicht zu China. Und man hat Hürde über Hürde überwunden, um dieses Verhältnis auszubauen. Und jetzt wurde es innerhalb von wenigen Monaten durch Trump in Frage gestellt, durch diese brutale, rücksichtslose eine absurde zum Teil Zollpolitik. Also Indien hat ja im Moment einen höheren Zoll als China in vielen Bereichen, was ja eigentlich undenkbar sein sollte für eine amerikanische Geopolitik. Das soll irgendwie jetzt zurückgenommen werden, denn das kann ja so nicht weitergehen. Das ist im Grunde der Gedanke. Die vordergründige Argument ist, dass die Amerikaner die Inder dazu zwingen wollen, das billige russische Öl nicht mehr zu kaufen, obwohl die gesamte Sanktionspolitik Amerikas unter Biden nach der russischen Invasion von der Ukraine darauf ausgelegt war, Russland zu sanktionieren, indem man für Indien einen Billigölmarkt schafft. Das war die gesamte Idee. Also man drückt den Preis, den die Russen für Öl auf dem Weltmarkt verlangen kann. Und wer profitiert davon? Das war Teil der Strategie Indien. Weil die kaufen sich dann dieses billigen russischen Öl. Das sind Spannen von zum Teil über $20. Die Inder sind ein riesen Ölimporteur. Sie zahlen im Moment rund 5% ihres BIPs für Öl. Die Hälfte davon geht in den Bottisierungsbereich. Und die Idee war, man fördert Indiens Entwicklung auf Kosten Russlands. Doppelter Gewinn. Und das wurde einfach zerschlagen oder wird zerschlagen durch diese Trumpsche Politik. Man muss sich fragen, ob die Inder da mitmachen. Unter anderem ist ja auch klar, dass die Interessen, und man muss ja in Indien immer nachfragen, okay, wer macht was? Hier sind das ja ganz konkret die oligarchischen Interessen, die vor allem interessiert sind. Das sind Ambanis, Leute, die sich dieses Öl kaufen und die Raffinerien haben, die besonders dafür ausgelegt sind. Und ob man sie ohne weiteres davon überzeugen kann, diesen Fluss, der ja doch sehr erheblich ist, geht ja um Millionen Barrels pro Tag, dass sie das irgendwie einfach nur ausschalten, ja, das würde eigentlich sehr überraschen, wenn es dazu kommt. Im Interesse Indien wäre es natürlich, hier konsequent die Elektromobilisierung voranzutreiben, denn wir reden über 5% des BIPs, die Hälfte davon geht in die Industrie, die andere Hälfte geht in die Straße. Und das ist auch wiederum gewisserweise ein fossiler Weg, den man umgehen kann mittlerweile mit EV. Und nicht bei den Autos. Das ist ja eines der Überraschungen. Indien ist ja nach wie vor so arm, dass der Verkehr auch in den allergrößten Städten überhaupt nicht zu vergleichen ist mit, was weiß ich, Südkorea oder China. Aber was die Inder vor allem kaufen, sind Dreiräder und Motorräder und Scooter. Und da sind sie weltweit führend, jetzt mittlerweile bei den Elektro-Three-Wheelers. Und das ist natürlich eine Form der Mobilität, die für Schwellenländer und Entwicklungsländer absolut relevant ist. Sehr, sehr relevant, auch für afrikanische Länder. Und das könnte absolut wegweisend sein. Eine Kollaboration zwischen indischen Produzenten, die dort Erfahrung sammeln mit dem Batterientausch. Das ist ja immer das Problem bei den kleinen Fahrzeugen, dass sie die schweren Batterien bei Autos nicht mittragen können. Das heißt, sie müssen regelmäßig ausgetauscht werden. Man muss also diese chinesische Technik des Batterientausches mobilisieren. Und all das sind Wege, wo Indien wirklich auch wegweisend sein könnte für die Elektrifizierung auf relativ niedrigem Niveau. Das ist ja immer die Vorstellung. Also bei Solarpanelen, das versteht man, Windräder wie leicht, obwohl das natürlich eine kapitalintensive Technologie ist. Bei Elektroautos stockt man immer ein bisschen, weil man immer sofort an Tesla denkt oder irgendwelche teuren Mercedes- oder BMW-Schlitten. Und wie könnte das relevant sein für ein Schwellenland? Die Antwort ist, wenn du im Nahverkehr gewisserweise innerhalb einer Stadt mit einem kleinen Lastauto unterwegs bist, ist Elektrifizierung sehr, sehr relevant, weil die Motoren sich dafür eignen und die Strecken sind nicht lang und du kannst ständig nachladen. Da ist auch die Luftverschmutzung und die Belastung der Luft natürlich auch am akutesten. Das heißt, hochgradig relevant, auch unter Bedingungen, die nicht mit einer deutschen Autobahn oder irgendwie eine chinesische Ringstraße zu vergleichen sind. Das ist ein Modell, wo Indien wirklich Wegweis zeigen könnte. Aber das hat mit dieser Trump-Politik natürlich nichts zu tun, weil Trump will, dass die Inder amerikanisches Öl kaufen. Ich meine, das sagt er so, ein bisschen wie das LNG in Europa. Man weiß ja nicht, ob er lang genug aufpasst, zu merken, dass das dann überhaupt nicht geschieht. Wird ja auch nicht, vermutlich bei dem europäischen LNG in dieser Form auch nicht geschehen. Weil das hat mit Geopolitik und Ökonomik reichlich wenig zu tun letztendlich. Ist auch keine wirkliche Energiepolitik im konventionellen Sinne, sondern es ist ein Gehabe, das ist ein Auftritt Amerikas in irgendeiner Form.
Naja, es ist schon die Frage, wie viel davon sich materialisieren will. Ich habe mal angefangen, systematisch zusammenzustellen, wie die ganzen Deals von Trump eigentlich auf der fossilen Ebene spielen. Und praktisch in jedem ist der Kauf von amerikanischen LNG oder amerikanischem Öl, American Energy, eine Komponente. Also irgendwas wird da versprochen. Die Frage ist natürlich, wie viel wird da umgesetzt, aber man hat schon so den Eindruck, er nutzt eigentlich den Zollhebel weltweit in fast allen Beziehungen, um fossile Energie zu promoten, amerikanische fossile Energie.
Ist absolut klar. Er ist ja jemand, der, ist klar warum, aber er hasst die Erneuerbaren und er liebt Öl und Gas und das hat in seinem Kopf irgendwas mit Macht zu tun und Energy Dominance und all diese Begriffe. Aber du musst es dir auch so vorstellen, okay, du willst amerikanische Handelspolitik machen und zwar offensiv. Was willst du den Leuten eigentlich verkaufen? Was exportiert Amerika? Okay, du kannst Tech-Sachen verkaufen, aber da kriegst du Ärger mit den Think-Tank-Leuten in Washington, denn die wollen ja nicht, dass du Chips verkaufst. Das darfst du nicht, also keine Chips. Und Sojabohnen könntest du verkaufen, aber ich meine, das ist dann doch letztendlich ein bisschen lächerlich. Okay, dann willst du Flugzeuge verkaufen. Oh, scheiße, Boeing, können die überhaupt noch Flugzeuge herstellen? Kannst also keine Flugzeuge verkaufen. Irgendwann mal kommst du dann auf Energie und sagst, ah, okay, das können wir, Gas und Öl, das müsst ihr kaufen. Ich schätze nicht. Ich denke, das sind wirklich so Logikstränge, wo du letztendlich einfach bei Fossilen landest, weil das tatsächlich ein Aktivum ist in der amerikanischen Wirtschaft und die anderen entweder irgendwie lächerlich oder zu offensichtlich altmodisch oder zu geopolitisch sensibel sind. Ich meine, willst du, dass die Inder jetzt Nvidia-Chips kaufen? Ja, vielleicht, vielleicht nicht. Nee, das wäre jetzt kompliziert. Dann müssten wir eine Strategie haben. Aber willst du, dass sie Öl und Gas kaufen? Ja, klar, okay, gut. Das kommt also an allererster Stelle und dann möglichst groß. Es ist klar, dass das Endergebnis eine aggressive Vertretung von fossilen Interessen ist, wie wir es in der ersten Amtszeit von Trump in dieser Form nicht gesehen haben. Das Fracking-Boom ist ja auch noch weiter fortgeschritten als damals. Aber es ist im Interesse der amerikanischen Konsumenten ist es nicht. Das ist ja auch das Erstaunliche darin. Also erzähl keinem amerikanischen Konsumenten bei 11 Grad minus, dass das gute Gas jetzt nach Indien geschifft werden soll. Nein, das Gas bleibt zu Hause und macht meine Heizung möglichst billig. Das ist ja das Paradoxe. Auf der einen Seite machen wir Venezuela-Politik, erinnert so ein bisschen an Cheney. Aber ich meine, wer im Shale-Patch ist an mehr Öl aus Venezuela interessiert? Niemand eigentlich. Und Exxon will bestimmt dort nicht investieren, weil es andere Pläne hat. Es ist so ein Gefuchtel irgendwie mit Fossil und nicht eine wirklich schlüssige, kohärente fossile Politik. Ich will nicht leugnen, dass das für die Energiewende natürlich die absolute Katastrophe ist, aber es entspricht nicht wirklich einem klaren strategischen Position und es ist sehr unklar, wie sich das auf Indien auswirken wird, ehrlich gesagt.
Ich meine, unabhängig davon, wie kohärent diese Strategie ist, macht es natürlich total Sinn, dass Indien und die EU, die ja beide allein aus ökonomischen, aber auch geoökonomischen Gründen ein Interesse an der Dekarbonisierung haben und damit der Elektrifizierung, in diesem Bereich stärker zusammenarbeiten. Deshalb, glaube ich, ist dieses Handelsabkommen an sich auch erstmal gut. Also gut, dass es da ist und jetzt muss man eben das weiter verfeinern und ausarbeiten, dass das eben auch zunehmend solche Bereiche stärker beinhaltet, weil da eben auch die Zukunft der Zusammenarbeit dieser beiden Länder, die ja doch sehr stark abhängig erstmal sind von fossilen Energieimporten, dass die in Zukunft da besser zusammen sich aufstellen können.
Ja, sehr gut gesagt.
Und damit sind wir wieder ans Ende einer Folge gekommen. Ich finde, es ist trotz aller Widersprüche doch auch eine Entwicklung, die etwas Hoffnung macht, dass dieses riesige Land einen etwas klimafreundlicheren Entwicklungspfad einschlägt. Danke, Adam, und bis zum nächsten Mal.
Ja, freue mich. Tschüss.
Das war Märkte, Mächte, Emissionen mit Adam Tooze, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Empfiehlt uns gerne weiter, liked diesen Podcast und sendet uns euer Feedback und Vorschläge an mme@böll.de. Diese Folge wurde konzipiert und gesprochen von Jörg Haas und Sarah Rippert mit Adam Tooze. Produktionsleitung Jonas Fitsch, Schnitt Vincent Lindig vom Audiokollektiv, Projektmanagement, Social Media und Marketing Christina Rode, SEO Hannes Jeremia Jaks.